Die Auferstehung von Jesus Christus ist eine Tatsache. Unsere Hoffnung lebt. Vorigen Donnerstag haben wir da einen Vortrag gehabt zu allen historischen Fragen und wir haben gesehen, die beste Erklärung für das, was damals passiert ist, lautet: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Aber schon das alte, schon das Alte Testament spricht viele Jahrhunderte vor Ostern von Ostern. Peter hat uns das letzte Woche gezeigt, letzten Sonntag, wie Gott Ostern von langer Hand vorbereitet hat. Und es ist alles so passiert. Jesus ist die Erfüllung. Aber dass die Auferstehung eine Tatsache ist, das siehst du auch noch an ihren Auswirkungen. Wie bei einem Erdbeben laufen die Wellen über die ganze Welt. Und so unaufhaltsam wie bei einem Erdbeben breitet sich auch die Nachricht von Ostern, von der Auferstehung aus. Heute feiern Millionen auf allen Kontinenten, in allen Ländern der Welt die Auferstehung. Wie hat ein gekreuzigter Handwerker die Welt revolutioniert? Wie hat Jesus das gemacht? Ganz einfach, er hat mit seiner Mission nie aufgehört. Er hat mit seiner Mission weitergemacht. Er wirkt bis heute, weil er auferstanden ist. Seine Mission geht weiter. Sein großes M. Schauen wir uns an, wie das angefangen hat. Gehen wir zum Epizentrum des Osterbebens nach Jerusalem, zum ersten Ostersonntag. Und wir lesen miteinander im Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 31. Wir sehen, wie Jesus sendet, wie er rettet, wie er ruft. Wir sehen kein Ostern ohne M, keine Auferstehung ohne M, keine Gemeinde ohne M, kein Christ ohne M. Lesen wir Johannes 20, die Verse 19 bis 31. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Herr Jesus, komm du mit deinem Frieden zu uns und zeig dich uns jetzt durch dein Wort. Amen. Es fängt an damit, dass Jesus sendet. Der Auferstandene, der Herr sendet seine Jünger. Vers 21, da steht, dass Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Diese Mission, die passiert nicht ohne Jesus. Unabhängig von seinem Wirken und seiner Gegenwart und seiner Kraft und seiner Erlösung. Sonst wäre das Ganze ja ein Himmelfahrtskommando. Wenn die Jünger jetzt so auf ihre Mission gehen müssten, so wie sie jetzt sind, dann wäre das ein Himmelfahrtskommando. Aber Jesus ist anders. Er sagt nicht zu ihnen, jetzt reiß dich endlich zusammen und just do it. Dann werdet ihr das schon erleben. Nein, er hilft ihnen. Er gibt ihnen sich selbst, seinen Frieden, seine Gegenwart, seine Freude. Es ist Abend und sie sind leer. Sie haben alle ihren Meister verraten und er ist elendiglich am Kreuz verreckt. Jetzt haben sie Angst. Bösartige Menschen haben ihren Meister umgebracht. Vielleicht sind sie jetzt die Nächsten auf der Todesliste. Was tut Jesus? Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Er kommt durch alle Türen und Mauern. Für den Auferstandenen gibt es jetzt barrierefreien Zugang überall auf der Welt. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Er geht hin, wo er will. Und das finde ich total tröstlich. Jesus kann dahin gehen, wo sonst niemand hinkommt. Es gilt nicht nur verschlossene Länder, wo Jesus heute wirkt. Er wirkt in Saudi-Arabien, er wirkt in Nordkorea. Aber es gilt auch für verschlossene Herzen und auch für mein eigenes Herz, das ich selber nicht verstehe. Er kommt dahin, wo kein Seelsorger, kein Arzt, auch meine Frau nicht, hinkommt. Jesus hilft. Er hilft den Jüngern. Er hilft ihnen damals und er hilft auch heute noch. Er ist immer noch derselbe. Er tritt in die Mitte, die war vorher leer, gefüllt mit Angst, dunkel. Aber jetzt ist Jesus im Zentrum. Er bringt Frieden. Am Kreuz hat er Frieden gemacht für alle, die ihm vertrauen. Und diesen Frieden, den bringt er jetzt hin, wohin er auch immer kommt. Und er zeigt seine Narben. Vers 21. Als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Er zeigt, wer er ist. Es ist der echte Jesus. Ich meine, die anderen Evangelien, die betonen das noch ein bisschen mehr, dass die Jünger gedacht haben, das ist vielleicht nur eine Erscheinung oder ein Gespenst. Und Jesus beweist es auch mit den Narben und auf andere Art, dass er kein Gespenst ist. Er ist der echte Jesus. Er zeigt ihnen die Narben. Aber die Narben zeigen noch etwas anderes. Ich habe da oben eine kleine Narbe. Und sie erzählt eine Geschichte. Die ist jetzt aber nicht wesentlich. So sind Narben, sie erzählen Geschichten. Die Narben von Jesus erzählen von der Erlösung und von der Vergebung. Am Kreuz ist er durchbohrt und aufgeschlitzt worden. Da hat er alle unseren Krieg und die ganze Selbstsucht, den Krieg gegen Gott, unsere Gottesallergie und die Hartherzigkeit und die Wunden, die wir uns selber und anderen schlagen. Da hat er all das auf sich genommen und das alles mit sich sterben lassen. Die Strafe Gottes, die das alles verdient, die nimmt Jesus freiwillig auf sich am Kreuz. Und das siehst du an den Händen und an seiner Seite. Er zeigt nicht nur, wer er ist, er zeigt, wie sehr er liebt. Er zeigt die Vergebung. Genau das brauchen die Jünger. Sie haben ihn verraten, sie haben ihn verlassen. Aber sogar das vergibt Gott. Gott vergibt alles, was wir zu ihm bringen. Wenn du zu Jesus, dem auferstandenen Herrn, über dein Leben kommst und ihn um Vergebung bittest, als den auferstandenen Herrn über dein Leben, dann vergibt er. Und das siehst du an seinen Narben. Deswegen steht da als nächstes in Vers 20, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Er weckt Freude, Osterfreude. Das ist die Freude der Erlösten, die Freude, die du hast, wenn eine riesige Schuld von dir genommen wird, wenn eine tödliche Last abfliegt, die Freude, dass der Sieger über den Tod da ist, die Freude, dass die Angst verfliegt und Friede und Harmonie wieder da sind, zurück sind, die Freude des unaufhaltsamen Lebens. Jesus ist die Quelle der Freude im Leben. Die Skeptiker, die sind ja so traurig. Und die Halbgläubigen und die Stolzen, die Gleichgültigen, die Verzweifelten, die sind ja alle so traurig. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, die verwandelt. Vielleicht steckst du gerade in der Angst, in irgendeiner Leere. Vielleicht ist es die Angst, verlassen zu werden, wenn du mit Jesus klar Schiff machst. Ich wünsche dir so, dass dein Verstand und dein Herz überwältigt werden von den Narben von Jesus. Dass er dein Zentrum wird, dein Friede, dass sein Osterlachen deine Angst vertreibt, die Begegnung mit dem Auferstandenen verwandelt. Und die ist heute noch möglich, jetzt hier. Und an der Stelle, jetzt erst, kommt der Auftrag. Vers 21, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Er gibt ihnen einen neuen Auftrag. Das gehört zu Ostern dazu. Das passiert gleich am Ostersonntag. Ein neuer Auftrag für alle, die hingefallen sind, für alle, die abgefallen sind. Er verwandelt und schickt sie auf eine Mission. Was ist es für eine Mission? Es ist die Mission des dreieinigen Gottes, das sehen wir da. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind mit dabei. Der Heilige Geist wird gleich in Vers 22 erwähnt. Und die Mission des Sohnes ist natürlich, die Welt zu retten. Oder das ist ja die Mission von jedem ordentlichen Held. Die Welt braucht Rettung. Die Welt geht vor die Hunde und wir sind zu schwach, das irgendwie aufzuhalten. Wir sind ein Teil des Problems. Wir brauchen einen Held, der uns da rausholt. Der Held ist da. Jesus, der Auferstandene. Jesus rettet die Welt. Das ist die Mission. Und diese Mission geht weiter. Jesus sagt, wie du mich gesandt hast. Er sagt es so, dass wir wissen, die Sendung ist vor langer Zeit losgegangen und hat nie aufgehört. Die Mission läuft noch. Aber jetzt sind wir mit von der Partie. Alle, die an Jesus glauben, sind mit ihm Teil der Mission. Und wie genau sendet Jesus uns? Wie genau hat der Vater Jesus gesandt? Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Aber ich sage nur eines. Jesus ist völlig selbstlos bis in den Tod. Und das schafft kein Mensch. Es überfordert uns komplett. Deswegen brauchen wir Vers 22. Jesus gibt den Heiligen Geist, Vers 22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Jesus gibt Heiligen Geist und den gibt er jedem Menschen, der zu ihm kommt. Wenn du da liest, dass Jesus die Jünger anhaucht, dann heißt das, er gibt einen Teil von sich selbst und legt den in die Jünger hinein. Er teilt sich selbst mit in der Person des Heiligen Geistes. Und das ist ein neues Leben. Immer in der Bibel, wenn der Geist haucht, entsteht neues Leben. Das ist ganz am Anfang der Bibel so. Das ist beim Hesekiel so, wo dieses Tal mit den Totengebeinen sieht. Die werden lebendig, sobald der Geist sie anhaucht. Und das ist so, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Er wird von Neuem geboren. Wenn Jesus dir den Geist gibt, dann ist es eine Neuschöpfung, eine Neugeburt. ein neues Leben, denn der Geist ist Leben, steht in Johannes 6. Und dieser Truppe, denen er den Geist jetzt eingehaucht hat, die vor Leben jetzt übersprudeln und von denen Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie es Jesus sagt, dieser Truppe gibt er jetzt auch Vollmacht. Vers 23, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Was soll das heißen, wenn doch nur Gott Sünden vergibt? Sonst schafft das keiner. Ich verstehe das so, wenn die Gemeinde, wenn die Kirche, die weltweite Kirche, die Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium verkündigt, dann wird es Leute geben, die diese Nachricht über Jesus und die Vergebung annehmen. Und wir werden ihnen klar zusprechen und erklären, dass ihre Sünden vergeben sind. Ich wünsche mir das für jeden und für jede von uns heute da. Aber es gibt eine andere Möglichkeit für Sie alle, für uns alle. Wenn Sie Jesus nicht um Vergebung bitten, Jesus, den auferstandenen Herrn über Ihr Leben, wenn Sie ihn nicht um Vergebung bitten, dann bleibt Ihre Schuld an Ihnen kleben und Sie werden die Konsequenzen selbst tragen. Und wenn Sie so der Heiligkeit Gottes begegnen nach Ihrem Tod, dann wird sie das vernichten. Wir alle wünschen uns das anders. Und die gute Nachricht ist, es geht auch anders. Jesus vergibt allen, die er rettet. Und um zu retten, sendet er. Jesus sendet, aber er macht zuerst neue Menschen. Es ist kein Himmelfahrtskommando. Das M in Ostern, das Osterleben, seine Mission, schaut so aus. Das könnte man so nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gelesen haben. So schaut es aus. Unaufhaltsam, friedensstiftend, Jesus-zentriert, voller Freude, geisterfüllt, wortreich, vollmächtig, gezielt. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein Leben, wie ich es gerne leben würde? Unaufhaltsam, friedensstiftend, Jesus-zentriert, voller Freude, geisterfüllt, wortreich, vollmächtig, gezielt. Was für ein Leben! Und du mittendrin. Jesus sendet. Warum? Er sendet, um zu retten. Jesus rettet. Und er rettet, indem er Vertrauen weckt. Das sehen wir da gleich bei Thomas. Die Sendung fängt an in Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt der Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Wir erfahren da jetzt nicht, wieso der Thomas nicht da war. Aber du liebe Güte, was hat der verpasst durch sein sporadisches Auftauchen und willkürliches Untertauchen? Was machen die Jünger? Die Jünger verkünden die Auferstehung des Herrn. Vers 25 fängt so an. Da sagten die Jünger immer wieder zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas war natürlich der Erste, dem sie das sagen. Die Mission startet da, wo wir gerade sind. Auch wenn sie nicht da bleibt, wo wir gerade sind. Keiner von uns weiß, wo uns der Herr hinbringen wird. Wo wir unseren Lebensabend verbringen werden. Aber sie startet natürlich da, gleich beim Thomas, wo sie sind. Thomas glaubt nicht. Er glaubt nicht ohne handfeste Beweise. Er sagt, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Also da sieht man auf jeden Fall mal eines. Für die Jünger war es noch viel schwieriger, an die Auferstehung zu glauben, als für uns. Sie haben nämlich gewusst, was eine Kreuzigung wirklich ist und was sie bedeutet. Thomas will sich jetzt selbst überzeugen. Aber er ist kein Profiskeptiker, sondern er ist ein ehrlicher Zweifler. Ein Profiskeptiker, die sagen so etwas wie, ich glaube erst an Gott, wenn der LASK die Champions League gewonnen hat. Aber das stimmt nicht. Weil wenn das passiert, dann war es der gute Trainer und der Sponsor und. Das sind Profiskeptiker, die wollen sich nicht festlegen und werden sich auch nicht festlegen, wenn der LASK die Champions League gewinnt. Man soll die Hoffnung aber nicht aufgeben. Aber so ist es eben nicht bei dem Thomas, gell? Das werden wir gleich sehen. Er zieht die Konsequenzen. Er wird die Konsequenzen ziehen. Thomas bleibt bei den Jüngern und die Jünger bleiben auch bei ihm. Auch wenn er nicht glaubt, werfen sie ihn nicht gleich raus. Und jetzt kommt wieder Jesus, wieder durch alle Mauern zu den Jüngern. Und er bringt wieder Frieden und wieder zeigt er, wer er ist. Er geht da auf den Thomas ein. Er nimmt die Zweifel von Thomas ernst. Er ist behutsam und er ist geduldig. Und er sagt in Vers 27 zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Seine Einladung da ist unvorstellbar geduldig und barmherzig. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, ich habe da hinten noch eine Narbe, wie wenn ich sagen würde, komm mal her und fühl mal die Narbe da hinter meinem Ohr. Und wir werden jetzt das gegenseitige Narbenbefühlen in Kleingruppen üben. Nein, nein, das werden wir nicht tun. Jesus, der auferstandene Herr über mein Leben, der lässt sich viel weiterhin herab, als ich das jetzt tun würde. So gnädig und barmherzig ist er zu dem Thomas. Nach der Wortverkündigung durch die Jünger kommt die Gottesbegegnung. Und da frage ich mich gleich, ja, lässt sich Jesus heute auch noch so herausfordern? In Johannes 7, Vers 17, da steht, da sagt Jesus, wenn jemand Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Jesus lässt sich zu nichts zwingen, aber er sagt trotzdem, probier's aus. Finde raus, ob die Sache stimmt. Leih dir ein gutes Buch aus von Christian Benzel oder irgendwem, wo es um die historischen Fragen geht mit der Auferstehung. Fang an, mit Jesus zu reden. Finde raus, ob die Sache stimmt. Und du wirst es raus. Wirst es wissen, ob die Lehre von Gott kommt. Sagt Jesus da. Also wenn du Gottes Willen tun willst, dann wirst du wissen, ob die Sache mit Jesus stimmt. Aber dann kommt die Entscheidung. Und Jesus stellt den Thomas da vor eine Entscheidung. Sein Ziel ist Vertrauen. Und er weckt dieses Vertrauen. Jesus zeigt sich dem Thomas und der Thomas zieht sofort die Konsequenzen. Er sagt sofort, mein Herr und mein Gott. Das ist die Konsequenz der Auferstehung. Jesus ist Herr und Gott. Und Jesus akzeptiert diese Anbetung da. Er ist Gott. Deswegen ist es richtig, ihn so anzubeten, wie der Thomas es da tut. Der Thomas reagiert mit völliger, sofortiger, rückhaltloser Hingabe. Soweit wir das wissen können überhaupt. Soweit wir das wissen können, ist der Thomas mit diesem Loblied auf den Lippen bis nach Indien gekommen. Und dort ist er wegen seinem Glauben an Jesus umgebracht worden. Er hat sich total festgelegt, sobald die Sache für ihn klar war. Das Ziel des Johannesevangeliums ist es, dass wir alle so auf Jesus reagieren und zu ihm sagen, mein Herr und mein Gott. Und das ist auch für uns alle möglich. Vers 29, da sagt Jesus, weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wenn man das einfach so liest, dann könnte man sich fragen, ja, fordert die Bibel da jetzt blinden Glauben von uns? Nein, aber es ist nicht notwendig, Jesus selbst zu sehen, mit eigenen Augen, um an ihn zu glauben, um ihm zu vertrauen. Manche sagen ja, ich glaube nur das, was ich mit meinen eigenen 5 Sinnen wahrgenommen habe oder was in der Zeit im Bild kommt. Na, das sagen die wenigsten. Aber das stimmt nicht. Okay, ich habe über 30 Jahre lang geglaubt, dass es Löwen gibt und nie einen gesehen. Es hat 30 Jahre gedauert, bis ich einen Löwen gesehen habe im Zoo in Salzburg. Es war super, den Löwen zu sehen. Aber ich bin an dem Tag nicht mit einem größeren Glauben an die Existenz von Löwen heimgegangen. Wir alle glauben Dinge, nicht nur, weil wir sie selber mit unseren eigenen fünf Sinnen wahrgenommen haben, sondern wir glauben auch alle das, was uns zuverlässige Zeugen mitteilen. Das ist ganz normal im Leben und ganz okay. Und genau das sind Thomas und seine Freunde für uns. Das sind zuverlässige Zeugen, die uns berichten, was sie gesehen haben. Jesus gibt da eine Verheißung, wenn er das sagt. Wenn er sagt, glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben, dann ist es eine Verheißung für uns alle. Alle, die ihn nicht gesehen haben. Auch wenn wir Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen haben, ist trotzdem ein reifer und begründeter Glaube möglich, wegen den zuverlässigen Augenzeugenberichten. Wer nicht gesehen hat und dem Zeugnis der Apostel vertraut, der ist gesegnet, sagt Jesus. Und das ist eine Verheißung auch für mich und dich als Teil der großen Mission Gottes. Wir haben Jesus ja da nicht unter der Kanzel versteckt und können ihn rausholen, wenn jemand sagt, ich muss Jesus, möchte Jesus selbst sehen. Wir können ihn nicht rausholen und herzeigen. Und das ist auch nicht nötig. Denn kein Mensch muss Jesus selbst sehen, um ihm zu vertrauen. Gottes Wort und das Wirken des Heiligen Geistes reichen. Die Gründe, ihm zu vertrauen, sind zuverlässig und ausreichend. Es ist kein zusätzliches Wunder nötig. Und so rettet Jesus weltweit Menschen. Und jetzt? Jetzt ruft Jesus. Jesus ruft dich. In den nächsten Versen setzt Johannes den Auftrag um. Es geht weiter in Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Jesus hat also viel mehr getan und was er getan hat, war auch öffentlich. Vers 31. Diese aber sind geschrieben, diese Zeichen, damit ihr glaubt. Diese Zeichen, die Berichte von Jesus, die helfen beim Vertrauen. Und es geht so weiter. Wozu glauben? Ja, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das ist das Ziel dieses Buches. Vertrauen wie Thomas. Das Buch möchte unser Vertrauen wecken an Jesus. Jesus ist der Christus, er ist der Sohn Gottes. Unser Glaube spiegelt das Bekenntnis von Thomas wieder. Und dann, was ist, wenn man das glaubt? Da geht es weiter in Vers 31. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Im Glauben haben wir Leben in seinem Namen. Sein Leben macht uns lebendig. Lebendig vor Gott, lebendig für immer und ewig. Jesus ruft uns also in sein Leben. Er ruft dich, ihm zu vertrauen. Er ruft dich, so konsequent wie Thomas zu sein. Er ruft dich in seine Sendung. Und das gehört alles zu Ostern dazu. Das Leben fängt an, wenn du so konsequent wie der Thomas sagst, mein Herr und mein Gott. Und dann bist du in seiner Sendung, dann bist du Teil seiner Mission. Und vielleicht ist dir dieser Teil ein bisschen unheimlich und du bist allergisch dagegen. Aber es gibt kein Oster ohne das M. Überleg, ob deine Einstellung zu Jesus ein bisschen so klingt. Komm in meine tiefsten Wunden und mach mich heil, aber lass mich mit der Sendung in Ruhe. Mach mich lebendig, aber nur mich. Gib mir Frieden und ein Ziel im Leben, aber lass mich das Ziel aussuchen und halt mir die Menschen vom Leib, die das alles nicht erleben. Komm in mein Herz, aber ohne das M, ohne die Mission. Das wird nicht funktionieren. Diesen Jesus gibt es überhaupt nicht. Das ist ein selbstgebastelter Jesus. Der Echte kommt immer mit dem M, mit seiner Mission. Und die Kraft und die Heilung und der Friede und der Sinn, die stecken alle in diesem M drin. Das M ist deswegen für uns als mennonitische Freikirche Wels kein Hobby und kein Freifach, kein Upgrade für besonders ernsthafte Jünger oder was. Das M ist der Kern unserer Jüngerschaft. Und das M geht natürlich noch weiter. Ich habe schon von Studenten gehört, die sind von Nepal nach Bhutan übersiedelt, um dort in Bhutan anderen Studenten von Jesus zu erzählen, das Evangelium zu verkünden. Ich habe schon von einer Familie gehört, die ist von Mittersill nach Lienz übersiedelt, um dort das Evangelium zu verkünden. Aber wenn es um solche Fragen geht wie, wo soll ich hingehen, studieren, wo soll ich wohnen, wo soll ich arbeiten, dann habe ich noch nie gehört, dass jemand von uns so überlegt. Herr, wo werde ich dir am meisten in deiner Mission helfen? Wer Jesus, dem Auferstandenen, begegnet, den macht er lebendig und den wirft er, so wie diesen kleinen Stein auf diesem Bild, ich sag's auch nochmal, den wirft er los, wohin er will. Und die Wellen werden von seiner Liebe und seinem Leben reden. Jesus sendet nach der Begegnung mit ihm. Jesus rettet durch sein Wort, das du jetzt gehört hast, das du jetzt weitergibst, gemeinsam mit anderen, weltweit. Und durch sein übernatürliches Eingreifen rettet er natürlich, das wir nicht in der Hand haben. Jesus ruft dich in sein Leben. Der dreieinige Gott ruft dich in seine Mission. Der Herr ist auferstanden und jetzt ruft er dich. Wie reagierst du? Welchen besseren Tag gibt es als diesen heute, Ostersonntag 2015, um dieses neue Leben anzufangen? Wenn du heute anfängst, mit Jesus zu leben, dann sag zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und wenn du das heute machst, dann schenke ich dir hinterher so ein kleines grünes Heftel, wo das alles ein bisschen genauer erklärt ist und ich würde gern mit dir drüber reden. Aber es ist nicht kompliziert, sich Jesus hinzugeben. Du sagst, mein Herr und mein Gott, zu dem auferstandenen Herrn über dein ganzes Leben. Und welchen besseren Tag gibt es, um dieses neue Leben zu feiern und ihm dafür zu danken, wenn du das schon empfangen hast? Und wenn du dich ein bisschen von ihm entfernt hast und so getan hättest, als wäre er gar nicht so der souveräne Herr über dein ganzes Leben, welchen besseren Tag gibt es, um zu ihm zurückzukommen und zu sagen, ja Herr, weil du auferstanden bist, deswegen gibt es Friede, einen Sinn im Leben, Vergebung. Und jetzt sende mich, wo du das haben willst. Welchen besseren Tag als heute gibt es dafür? Denn der Herr ist auferstanden. Er lebt und er ist immer noch auf seiner Mission. Auch in dir. Beten wir miteinander. Ich möchte euch jetzt einladen, ich lade euch ein, jede und jeden von euch, der das gern tun will, laut und kurz dem Herrn zu sagen, was er ihm bedeutet. Und ich werde diese Gebetszeit abschließen. Ja, und Herr, mein Herr und mein Gott, wir sehnen uns nach deiner Nähe. Füll uns neu mit deinem Geist. Auferstandener Herr der Welt, wir hören deinen Ruf. Verwend uns in deiner Mission, wo du willst. Wenn einige von uns zweifeln, sei barmherzig. Wenn einige von uns Angst haben, vertreib die Angst. Wenn du möchtest, dass einige von uns da in Wels und Umgebung bleiben, dann mach ihnen das klar. Und die anderen von uns führe bis ans Ende der Welt, damit dein Name herrlich wird und Menschen anfangen zu leben. Amen. Thank you.